metros en mi mejor amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Hallo liebe ZuhörerInnen. Willkommen bei den viereckigen Augen.
Hast du gerade einen Hall eingefügt bei deinem Lachen?
Nein.
Es klang gerade sehr hallig.
Ja, wir sind wieder zusammen, um den Trailer zu besprechen von Star Trek Picard, Staffel 3.
Ja, also hättest du vorher sagen müssen, hätten wir vielleicht machen können. Aber habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Stattdessen bin ich vorbereitet auf die erste Folge von Strange New Worlds, der ersten Staffel.
Genau, mit der selbstbetitelten Episode Strange New Worlds. Auf Deutsch weiß man nicht, wie sie heißt. Habe ich nicht rausfinden können. Ist noch, wird noch announced, denn es beginnt erst am 8. Dezember. Startet Paramount Plus in Deutschland bei Sky und als Amazon Channel für 7,99, 6 Euro, keine Ahnung, sowas in der Richtung.
Und für dann Geld.
Erlauben sich die Dreistigkeit tatsächlich. Also die Strange Worlds ist im Mai, glaube ich, angefangen zu laufen in USA, dann England ein paar Monate später. Warum auch immer. Also schon das war nicht erklärlich, weil sie da keine Übersetzungsarbeit zu leisten hatten. Und jetzt Italien läuft sie schon. Und jetzt als letztes Deutschland. Und da sagen sie nicht, wir bieten zum Start alle Folgen an. Nein, wir machen 2 Folgen die Woche.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Deutschland zu sehr hinterherhinkt mit der Digitalisierung.
Mit Sicherheit. Und wer ist daran schuld? Christian Lindner.
Okay, das lassen wir so stehen.
Ja, genau. Ja, Strange Worlds heißt die Folge. Und... Wie fangen wir denn immer an eigentlich?
Weiß ich nicht, reden. Manchmal habe ich was Witziges. Ich habe sie mir diesmal nicht besonders
aufmerksam angeguckt.
Besonders vorbereitet. Doch, ich habe sie mir zweimal angeguckt sogar. Ja, habe jetzt aber auch zu der Folge selber, weiß ich gar nicht, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich witzig fand.
Mhm.
Aber da kommen wir später vielleicht dann dazu. Beziehungsweise wir können ja mit dem Anfang anfangen, vorne.
Mit dem Cold Open.
Ja, ich fand, also... Vielleicht fängt es ja noch ein bisschen früher an. Ich finde das ganz witzig, dass sie jetzt allen Serien scheinbar dieses kleine Raumschiff zugefügt hat, was das Starfleet-Banner abfliegt. Das war schon bei Lower Decks immer zu sehen. Da war es dann ein Galaxy-Klasse-Schiff. Nee, nicht Galaxy. Wie heißen sie? Überhaupt nicht Galaxy. Naja, so eins wie die Cerritos ist.
Ach so, California Class.
California, ja. Das war ja sehr präsent in der letzten Folge oder letzten paar Folgen. Ja, und jetzt haben wir ein, ist das dann jetzt Galaxy-Klasse? Nee, auch noch nicht, ne? Es ist ja erst ab Enterprise D, glaube ich.
Constitution.
Okay. Ja.
Okay, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es da unterschiedliche Raumschiffe gibt. Ich habe das so ignoriert und hat mich nur an die alten Sat.1-Zeiten erinnert, wo das lief. Und da gab es auch so ein Sat.1 Star Trek-Logo oder Starfleet-Logo, was dann auch erschienen ist. Und dann hatte einen Ball sprang da, glaube ich, drumherum.
Okay, oh, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
Das hatten sie eine Zeit lang.
Obwohl ich das dann ja auch in meinem Fernsehen gesehen habe. Okay, eine Zeit lang.
Ja, 1-2 Jahre oder so. Ich habe es auf jeden Fall, als ich das Ganze auf VHS-Kassetten aufgenommen habe.
Oh doch, habe ich auch mal gemacht. Ich weiß, bestimmt ist das noch irgendwo bei meiner Mutter eine Folge Voyager Equinox. Bestimmt da irgendwo. Diese tolle Doppelfolge.
Ja, ich habe es versucht aufzunehmen und dann irgendwann hat es nicht mehr geklappt und dann war es blöd. Ich habe auch versucht, die Werbung rauszuschneiden. Der man dann rechtzeitig Stopp macht und dann wieder zurückspult an die richtige Stelle, um dann rechtzeitig wieder zu starten. Dann hat es mich geärgert, wenn sie manchmal 5-6 Sekunden zurückgesprungen sind, um dann nochmal die letzte Szene zu zeigen. Warum auch immer, ja. Das vertraue ich. Aber das müssen wir jetzt nicht mehr machen in diesen digitalen Zeiten.
Nee.
Jetzt muss man sich die Folge nur so ein paar Mal angucken.
Ja, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen mit dem Starfleet-Zeichen. Fand ich ganz nett. Also ist natürlich so, weiß nicht, ob sie damit jetzt auch den Hinweis geben, dass sie ein größeres Franchise bilden wollen, weil alle anderen machen das ja auch irgendwie so. Also bei DC ist das, glaube ich, die zeigen dann immer ihr Logo und Marvel macht das sowieso und bei Star Wars ist es eben auch, dann kommen ja immer diese Helme und ja, so hat dann jetzt Star Trek seins.
Ja, und nächstes Jahr ist mir mal aufgefallen, haben wir tatsächlich 5 Serien am Laufen.
Okay, die da wären?
Picard läuft, Strange New Worlds, Staffel 2 dann, ist auch schon abgedreht.
Okay, ja. Ja, hallo, jetzt nicht so schnell, wir haben noch nicht mal Staffel 1 jetzt hier.
Dann
Discovery wahrscheinlich.
Die animierte Serie.
Welche animierte?
Ja, die Zeichentrickserie, wie heißt sie jetzt? Lower Decks.
Ja.
Und die animierte Kinderserie Prodigy.
Ach ja. Ja, wollte ich mal reingucken.
Habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich habe auch Discovery Staffel 4 nicht gesehen. Was ich, oder 3, ja 4 müsste es jetzt sein, ne? Wie ist schon abgelaufen, 5. Und ich glaube dann auch letzte Staffel kommt dann nächstes Jahr.
Okay.
Und die 4. Staffel werde ich mir dann angucken, wenn Paramount Plus irgendwo bei Amazon da ist, dann werde ich mir das ein paar Monate gönnen und dann Discovery Staffel 4 gucken und mich ärgern vermutlich. Obwohl es ja besser sein soll, sagtest du.
Erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr.
Sind in der Zukunft auf jeden Fall. Und ja, ihr habt auch sehr viele Discovery-Anspielungen in dieser Folge.
Ja.
Denn es ist ja technisch gesehen ein Spin-off von Star Trek Discovery, das Ganze hier. Und da mussten sie so ein bisschen die Verbindung herstellen, was vorher passiert ist. Das haben sie in der Folge 1 auch häufig gemacht, fand ich.
Ja, zu Anfang haben sie es dann doch recht häufig erwähnt. Also und das ist eine der Sachen, die mich geärgert hat, weil sie halt bei Discovery gesagt haben, ja, die Lösung dieses ganzen Problems, dass jetzt die Discovery verschwindet und dass da aber vorher nie irgendwie, das war ja schon zu Anfang der Serie, dass wir nie wussten, hä, was ist denn das jetzt hier für ein Antrieb und wieso weiß man da später nichts mehr davon? Die Lösung des Ganzen ist halt, dass Spock ja gesagt hat, ja, wir müssen die Discovery aus den Geschichtsbüchern löschen quasi und niemand darf darüber reden.
Unter Todesstrafe.
Genau. Niemals ein Wort zu verlieren und dann hier wird's gesagt, da wird's gesagt, keine Freigabe. Naja, gut, aber ich sag's trotzdem. Also, ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da sind sie ja ein bisschen zu inflationär umgegangen mit dieser Information.
Ja.
Also nicht irgendwie so ganz geheim. Naja, gut, jetzt dieser eine Admiral hat's gerade noch rausgekriegt. Oder nee, der Admiral hat's eben nicht rausgekriegt, aber dafür noch irgendjemand anders hat dann ja seine Hand drüber gehalten und gesagt, nee, da halten wir jetzt mal schön in unsere Klappe. Und die Enterprise, die haben schon recht, die haben das schon richtig gemacht. Und keiner weiß warum, also das war eben nicht, sondern ja, am Ende wussten doch irgendwie alle Bescheid.
Ja, im Gang wird dann auch nochmal besprochen, wie sehr doch Pike die Spocks Schwester vermisst. Die kennen sich doch überhaupt gar nicht.
Ja, mir fehlt sie auch. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Das fand ich noch okay, dass die beiden sich drüber unterhalten, weil warum nicht? Da war jetzt niemand weiter dabei, da hat nur der Computer zugehört. Aber alles andere war halt dann irgendwie ein bisschen zu viel.
Ja, das war auch wirklich das Ärgerlichste der Folge. Ja, aber worum geht's denn in der Folge? Es startet mit einem roten Alarm und einem Voice-Over von Una, was ich dann nicht erkannt habe, das haben sie ja dann auch geschickt nochmal wiederholt, dass es dann klar ist, okay, das ist Una, die da spricht, also Nummer 1. Und auf Aliens, die ein Schiff entdecken und da haben sie auch dann direkt die Erwartungen irgendwie, finde ich, gebrochen, denn man sieht es so ein verpixeltes Schiff und man denkt sich, ah, es wird immer klarer, ist es die Enterprise? Nein, ist es nicht, es ist irgendein schlechtes Schiff, nur mit Untertassensektion und einer Warp-Gondel im Weltraum. Da ist wiederum eine gute Verbindung zu Discovery, finde ich. Springen wir nach Montana, in die Zukunft offensichtlich, denn dort gibt es Windkrafträder im Schnee. Und da ist die Verbindung zu Discovery, da haben sich ja Fans sehr geärgert irgendwie, dass auf der Golden Gate Bridge Solarpaneele sind. bei Discovery sieht man das.
Ja.
Und warum? Weil sie ja unendlich Energie haben durch die Warp-Projektoren. Hier sieht man, sie haben einen guten Energiemix, was sich also jetzt in diesen Zeiten ausgezahlt hätte, einen guten Energiemix zu haben, dass sie sich nicht alleine auf Warp-Kraftwerke verlassen.
Weiß ich Materie, nicht. Antimaterie-Reaktoren. Genau.
Um ihren Planeten zu beenergetisieren.
Okay. Ja, mit den Windkrafträdern fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Also Pike reitet dann da ja nach seinem Date einfach ein bisschen draußen rum, warum auch immer. Also einfach Bock auf Reiten.
Ja.
So wie Kirk, einfach genau. Mal ein bisschen rumreiten. Kirk und Picard sieht man da ja mal.
Ja, das ganze Haus hat mich sehr an Kirk erinnert im Nexus.
Ja, hatte sehr viel davon.
Wo ich mich schon gefragt hatte, also es ist ja in Ohio, glaube ich. Also, na gut, er ist in Ohio geboren, Kirk auf jeden Fall. Deswegen gehe ich davon aus, dass es da ist. Obwohl, naja. Ja, ob der das vererbt wurde oder ob das jeder Captain der Enterprise bekommt, dieses Haus.
Ja, ist ja auch, ist Pike jetzt zu Hause oder ist er zu Gast bei dem anderen Captain?
Zu Hause, hätte ich jetzt gesagt.
Weil sie sagt ja, sie ist jetzt einen Monat weg, hat einen Monat Mission und wenn sie wiederkommt, ist er vielleicht noch da. Aber sie hofft nicht, dass er noch da ist, dass er halt wieder seinen Dienst antritt.
Ja, nein, das glaube ich, auf der Erde ist einfach oder... Ja, da bin ich jetzt von ausgegangen. Also, der ganze Stil passt auch zu ihm. Das sehen wir ja später auch nochmal. Die Kochinsel ist ja wichtig für ihn. Die nutzt er ja auch auf der Enterprise. Da hat er ja ein gigantisches Quartier, wie mir aufgefallen ist. Sitzt er sich mit Spock an so ein
Quartier oder Bereitschaftsraum? Mit offener Feuerstelle.
ich hoffe, das ist sein Quartier und sein Bereitschaftsraum ist, obwohl, also wir sehen ja nur den Konferenzraum. Ich nehme an, das ist der Bereitschaftsraum hier mit dem, wo sie mit Laan diskutieren, warum dieser Planet ungewöhnlich ist. Irgendwie sowas. Hier in diesem Cluster sind.
Er sagte es eigentlich, wohin er sich verabschiedet, aber das müsste man dann nochmal nachgucken. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so entscheidend, aber ich glaube, es ist tatsächlich, also er hat ja gerade Dienst auf der Brücke und dann verabschiedet er sich, also ich glaube, er ist direkt bei der Brücke und das müsste dann ja eigentlich sein Bereitschaftsraum sein.
Okay, ja.
Ich vermute mal, dass sein Quartier auch noch ein bisschen woanders ist.
Man hat auf jeden Fall kein Bett gesehen, aber das ist schon gigantisch. Aber stimmt, er steht auf und sagt, ja, ich bin dann mal wieder weg, nachdem er kurz nur 2 Minuten da ist. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Da hat er kurz mal Warp gesagt und dann, ja, okay, ich bin traumatisiert und gehe zurück in mein Quartier.
Ja.
Und falls du Spock hinterherkommen möchtest, um mit mir darüber zu reden, kannst du das machen.
Aber ich war mir auch nicht so ganz klar mit den Dimensionen dieses Schiffes. Also man sieht ja, wie er mit dem Shuttle ankommt, nachdem er dann da vor dem Admiral von der Erde runtergeholt wurde. Und entweder ist dieses Shuttle wirklich sehr groß, was aber nicht ganz hinkommt, weil man sieht ja ihn und die Pilotin in dem Shuttle drin sitzen und das ist jetzt kein besonders großes Shuttle. Und im Verhältnis zu der Enterprise ist es aber doch recht groß oder halt die Enterprise klein.
Das stimmt. Wenn sie über die Untertassensektion fliegen, sieht man fast die halbe Untertasse.
Ja.
Ist auf jeden Fall zu groß, als dass man mit dem Shuttle andocken könnte, denn er wird ja da rausgebeamt. Er fliegt lang, also er macht sich die Mühe, zum Space Dock zu fahren und wird dann aber aus dem Shuttle rausgebeamt. Da dachte ich mir, ja, kannst jetzt auch noch die 2 Minuten warten, bis der Pilot da mal ins Dock geflogen ist oder in die Docking Bay.
Ja, weil das werden sie ja wohl haben, oder?
Ja, klar. Das ist die Enterprise, kennen wir.
Ja. Ja, aber wahrscheinlich ist das Shuttle zu groß gewesen, oder? Die Enterprise zu klein, es passt nicht. Aber also so groß sind halt diese Shuttles auch nicht, weil es ist ja genauso eins wahrscheinlich, wie wir von dem Admiral gesehen haben, der dann da ja auf dem Planeten gelandet ist. Ja, da fand ich noch, also wie der da rumgeflogen ist, fand ich natürlich, also der Admiral, wie der da mit dem Shuttle rumgeflogen ist, fand ich, das fand ich nicht sicherheitsbewusst. Also da stehen die ganzen Windräder und so und der fliegt da einfach durch und dazu natürlich, dass er das Pferd erschreckt, das fand ich auch richtig, dass Pike das gesagt hat, dass das ja nicht geht. Aber das war ja schon sehr rücksichtslos.
Ja. Und auch, dass er mich hat, er landet ja dann im Schnee und ich dachte mir, er weiß gar nicht, was da unter ist, also unter dieser Schneedecke.
Ja, das hat der Computer berechnet. Das
ja, ist ja jetzt okay. Nicht so. Aber die Scanner sind ja unterschiedlich gut, wie wir später herausfinden, dass dann manche Scanner können das eine anzeigen, manche Scanner nicht. Zum Glück wurden sie gerade geupgradet, die Scanner im Raumdock.
Oh, und vor allen Dingen eine Sache fand ich noch ganz gut. er ignoriert ja immer den Anruf von dem Admiral oder wer auch immer ihn anrufen wollte. Ja. Ist dann ja erfahren, wie ist es, der Admiral. Wie gut, dass das solche Kommunikatoren sind, die man erstmal aufklappen muss und dass man nicht gleich automatisch gerufen wird. Ich glaube, das ist ja, na, vielleicht ist es ein Unterschied zum auf dem Schiff. Auf dem Schiff ist ja sofort immer irgendwie, dass man hört, keine Ahnung, Pike an Spock, ist sofort immer klar, dass man da gerufen wird. Und hier ist es jetzt so, naja, es macht nur dieses Geräusch und der müsste halt aktiv erstmal was tun, also aufklappen, um dann auch erreicht zu werden. Später ist es mit den Kommunikatoren, die man auf der Brust trägt, naja, auf dem Schiff wird man immer gerufen. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie außerhalb des Schiffes sind. Dann ist, glaube ich, auch immer gleich, dass sie angesprochen werden. Und mal so, wahrscheinlich, wie sie es gerade brauchen in der Szene.
Ja, manchmal muss man den noch annehmen, mit einmal draufdrücken und ja, das ist nie so ganz geklärt, aber in der Generation ist es immer mit Aufklappen eigentlich. Sprechen sie direkt ohne?
Also nee, das immer mit Aufklappen. Aber ich glaube, auf dem Schiff ist es dann halt eben so, dass man dann direkt angesprochen wird. Also ich glaube auch da, als sie dann im Bereitschaftsraum sind, /Quartier, dass dann auch sie direkt gerufen werden.
Das stimmt, richtig. Ja, dann gut, das wird dann übers Intercom sein, was früher, wo Kirk dann später noch immer noch so einen Hebel an der Wand umklappen muss.
Den Knopf drücken, also genau. Einen weißen Knopf drücken.
Ja. Okay, Knopf, ich dachte, das wäre ein Hebel. Ach, stimmt, du hast recht, ja. Oder manchmal auch mit der Faust gegenhaut. Ja, wenn er ganz verzweifelt
Doppelfaust.
Ist.
Doppelfaust. Mit der Knopf.
Aber wir sehen ja auch, wie der Kommunikator noch mal ganz interessant eingesetzt wird von Spock später. Wenn er gerufen wird, dann packt er in so eine kleine Dockingstation und dann hat er einen Monitor, einen externen Monitor dabei und kann. Das fand ich auch ganz cool. Irgendwie ein bisschen durchdachter insgesamt.
Ja.
Ja, zu dem Admiral Robert April. Das Internet war verrückt, denn Robert April ist schwarz in dieser Serie, obwohl er ja in der animierten Serie, wo er einmal kurz aufgetaucht ist, ja ein Weißer war. Und so beginnt das Blackwashing von Charakteren.
Okay.
Das hat die Leute aufgeregt. Aber es ist auch schon im Film Star Trek 2 müsste es gewesen sein, dieses Zorn des Khan-Imitats von den Neuen. Da ist er auch schon schwarz. Ja, das hat Leute dann wieder aufgeregt. Ja, das wird uns aber auch die ganze Serie, glaube ich, begleiten, dass hier, wie bei Discovery, die Leute zu viel Diversität finden in Star Trek, die es ja sonst nie gab.
Okay. Ach, mit neuem Star Trek meintest du jetzt den Film mit Cumberbatch, wo der den Khan spielt. Ja, okay, gut.
New Trek.
Ja, gut, alles klar.
Also wir kriegen auf jeden Fall noch vor dem Intro, kriegen wir die Mission genannt. Una ist auf einer Erstkontaktmission verschwunden, denn sie wollte nicht wie Pike warten, bis die Enterprise wieder hergerichtet ist vom Kampf mit den Kelpianern oder mit den Kelpianern zusammen gegen böse KI, glaube ich, war es. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Und Mission erhalten, Intro fängt an und wir kriegen das Deluxe-Intro. Wir kriegen das Intro mit, ich wollte gerade sagen, in einer weit, weit entfernten Galaxie, unbekannte Planeten, unbekannte Welten, bla bla bla, eingesprochen. Das ist lange her. Das haben wir das letzte Mal bei Star Trek Enterprise im Finale gesehen. vor 17 Jahren.
Wie auch immer. Ja, ich fand das auf jeden Fall, ich finde das ein gutes Intro.
Ja.
Also ich fand auch das Intro eigentlich zu Discovery immer ganz gut. Und ich finde, man sieht da sehr, sehr viele Parallelen. Aber am meisten Parallelen eigentlich zu Lower Decks. Und die ganze Zeit habe ich jetzt bei diesem Intro gedacht, na, jetzt müsste der Moment kommen, wo sie dagegen fliegen. Oder es fällt irgendwas auf sie drauf. Oder ja, es geht halt irgendwas kaputt, weil es halt wirklich die ganze Zeit so kurz davor ist. Und dann passiert es aber doch nicht.
Das hatte ich auch bei ein paar Szenen. Gerade wenn sie in diesem Eisfeld sind. Das ist ja auch bei Discovery, wo sie dann irgendwas, nicht bei Discovery, bei Lower Decks, wo sie dann irgendeinen Eisklumpen trifft und dann ihr Warp-Antrieb ausfällt und sie fast in den Stern gesogen werden.
Ja.
Ja. Aber man sieht sehr viele Lensflares, sehr viel Staub auf der Linse. Auch wieder eine Reminiszenz an New Trek. Es muss alles glänzen, leuchten und scheinen. Ja, aber das Intro ist gut. Also nicht so verschwurbelt wie bei Picard, wo dann irgendwelche Formen sind, Blüten. Ach nee, das war Discovery, aber und man sich das dann das Thema der der Staffel heraussuchen soll. Ich hoffe, das Intro bleibt einfach die ganze Zeit gleich.
Ja, okay. Nee, das war aber bei Picard, was so sehr
Ja, genau, bei Picard war es verschwurbelt.
Bei Discovery ist halt das, glaube ich, alles gezeichnet und dann sieht man ja immer so einzelne Elemente. Später dann für die neueste Staffel war es dann so, dass dann sich alles dann noch immer von dem, wie es ursprünglich war, dann in das Zukunftsaussehen verwandelt hat. Und hier sieht man jetzt halt auch so, wie so ein bisschen wie gezeichnet, die Enterprise dann in der Ferne da so lang fliegt und also so ein bisschen so eine Mischung aus Lower Decks und Discovery, finde ich. Was ich aber fand vom Bild her, vom Aussehen, dass es teilweise doch sehr computergeneriert aussah. Dass es nicht so ganz echt wirkte.
Ja, das gilt, finde ich, auch insgesamt für alle Schiffsaufnahmen. Wir sehen ja doch recht viele Außenschiffsaufnahmen, dass sie sehr clean einfach wirkten. Anders als bei TNG zum Beispiel, wo man dann die einzelnen Kacheln gesehen hat, da wirkte es sehr, sehr echt einfach, das Schiff. Mhm. Ja, das hatten wir danach nicht mehr so. Und hier in dem Intro ist es ja echt extrem. Also da ist ja auch so ein leichter Vaseline-Effekt drauf, sodass es noch mehr irgendwie alles scheint auf der Linse. Und dadurch ist es halt ein bisschen verschwommener auch, nicht so deutlich scharf zu sehen, das Schiff selber.
Ja. Was noch eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist im Intro, dass man die Enterprise halt in sehr viele verschiedene Richtungen fliegen sieht. Und zwar nicht nur auf einer horizontalen Ebene, sondern dass sie halt auch nach oben und nach unten und sonst irgendwo hinfliegt. Was man sonst ja irgendwie auch sehr wenig gesehen hat. Sonst ist halt immer auf einer Ebene stattgefunden. Und dass da mal irgendwie was von oben oder von unten kommt, war ja sehr selten. Also es war immer nur auf der Wasseroberfläche quasi. Nichts darüber, nichts darunter.
Ja, das stimmt. Sie ist auch nicht von links nach rechts ins Bild und von rechts nach links ins Bild auf die Kamera zu, wie bei TNG. Wir starten dann wieder auf Vulkan und mit Spocks Frau T'Ping oder so. T'Ping, glaube ich, heißt sie. Und ja, von der kanntest du sie aus irgendeiner anderen Nein. Serie? Ja, okay. Es gab nämlich bei TOS gab es eine Folge mit ihr, wo sie ist eine vulkanische Prinzessin, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Und sie betrügt quasi Spock. Er ist im, wie heißt das nochmal? Ponfar. Und will sich, und muss dann auf Leben und Tod kämpfen, um seine Ehre zu retten, weil sie sich von ihm trennen möchte. Glaube ich, ist so ungefähr die Geschichte. Und dann wählt sie natürlich Kirk. Und dann kämpfen sie mit den Stangen gegeneinander, mit der Ex-Axt dran. Und Kirk muss Spock verprügeln. Obwohl natürlich sehr viel stärker ist. Also sie wird auf jeden Fall so als Bösewicht mehr oder weniger hingestellt. Die Folge hat dann noch einen Twist. Aber ja, irgendwie als herzlos. Und danach sehen wir sie auch nie wieder. Und Spock ist entlobt. Und frei damit für all die Fans, die Spock lieben. Und wir konnten klarstellen, dass Spock nicht Kirk liebt. Das war so die Funktion der Folge. Ja, jetzt sehen wir eine ganz neue Seite von T'Ping, nämlich eine sehr liebevolle tatsächlich, auch für unvulkanisch liebevoll. so sehr, dass sie ja sogar aus dem Restaurant herausgeschmissen werden, weil sie Sex in der Öffentlichkeit quasi haben.
Ja, so dieses althergebrachte, nehmt euch ein Zimmer bloß, weil man mal ein, zwei Kussis tauscht.
Ja, auf Vulkan ist das ja, wenn du ihm an Fingern würdest, das ist ja schlimm in der Öffentlichkeit. Sonst machen die ja immer nur diesen so.
Was so? Was hast du gemacht?
Ach so, ich habe meinen Mittelfinger und Zeigefinger aneinander gelegt und dann mit meinen Händen zusammengeführt. So halten sie Händchen und das ist so das Liebevollste, was Ehepartner miteinander machen in der Öffentlichkeit.
Ja, okay. Ja, und dann nehmen sie sich ein Zimmer, aber ja, ihr Dingens nervt. Pike.
Richtig, Cockblocker Pike, der im falschen Moment anruft und Spock in die Pflicht nimmt. Was ich noch ganz nett fand, war dieses Role-Reversal, dass Spock quasi jammert, ja, ich dachte, es ist unser Jubiläum und du stellst gar nicht die Frage, ich werde mich schon ganz gerne verloben und ja, das fand ich ganz nett. Ist auch wieder ein Ärgernis für alle Fans da draußen.
Ach, war es das, ja?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, Spock ist ein richtiger Mann. Naja, für, also zumindest Internet-Trolle irgendwie. Aber das fand ich ganz cool. Ja. Gut, also da ist die Folge ja auch beendet.
Ja, passiert da noch was? Nö.
Nee, nicht auf Vulkan. Also Spock geht zurück. Also ich fand das ganz witzig, tatsächlich. Alle gehen zurück zur Enterprise und ja, wir kriegen dieses Flyby von dem Shuttle, hatten wir ja schon erwähnt. Das hat mich doch ein bisschen an Star Trek The Motion Picture erinnert. Sie haben es noch nicht ganz so lang gemacht, dass man die Enterprise aus verschiedenen Perspektiven sieht. Und also ich hatte das Gefühl, die erste Folge hakt sehr viele Sachen einfach ab. Okay, das müssen wir jetzt machen. Das ist typisch Star Trek, das erinnert die Leute an. Teilweise aus dem alten Star Trek und teilweise aus dem neuen Star Trek Sachen, vor allen Dingen optisch neue Star Trek und inhaltlich und teilweise in der Gestaltung altes Star Trek. Da ist mir öfter aufgefallen.
Okay, hatte ich nicht so das Empfinden, aber ja.
Dann liegst du falsch.
Gut.
ja, und dann lernen wir so nach und nach die Crew kennen. Das haben sie auch ganz nett abgetickt. Auch so, dass wir noch nicht alle von der Crew kennenlernen. Wir erfahren, es fehlt der Chefingenieur. Wir lernen den Arzt kennen, Dr. Menga, der auch in TOS vorkommt. Spezialist für Vulkanier. Und hier einen recht starken Akzent hat. Hatte auch im am englischen Original. Mit Schwester Chapel, auch aus der Originalserie, die hier sehr cool ist tatsächlich und etwas selbstbewusster und nicht immer nur Spock Suppe bringt und die Suppe sich ins Gesicht schmeißen lässt und ihn in Wirklichkeit liebt.
Die wurde ja auch schon in den Filmen dann anders gezeigt, oder? Also in den neueren Filmen. Da kam sie ziemlich sicher auch vor. Aber
das stimmt, ja, doch. Da lief sie mal lang und wurde erwähnt. Das stimmt.
Ja, war wahrscheinlich auch für Titten und Arschschüsse da. Also, dass man sie da eher körperlich gezeigt hat.
Hier ist sie so ein bisschen so sehr energetisch auf jeden Fall und freut sich über alles und ist sehr aufgeregt, wenn sie jemanden jagen darf. Später in der Folge.
Aber das wird dann ja auch immerhin klug gemacht mit Transporter und sowas. Und
ja.
Es wird ohnehin ja sehr viel transportiert.
Ja, dafür, dass es mal hieß, innerhalb eines Schiffes beamen, das ist super gefährlich. Das darf man auf gar keinen Fall machen.
Das stimmt, ja.
Ja, gut, da haben sie ja ihre Regeln 5000 Mal geändert und jetzt alles drin, außer Ionenwolken sind in der Nähe. Dann kann alles passieren, dann kann man auch mal zwiegespalten werden, zusammenschmelzen.
Ja, oder Raumzeitverzerrungen.
Mal in die Vergangenheit kommen, das geht ganz, ganz schnell.
Was nicht alles.
Wir lernen den Transporter Chief Kyle, glaube ich, kennen. Ganz kurz, der hat dann auch später noch eine Rolle. Ach ja, Uhura ist dabei, was Ja, die war, glaube ich, auch schon bei Discovery mit dabei, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Nee.
Nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Weil hier ist sie jetzt als Kadett und nee, ich glaube nicht. Also Uhura hatte ja eine recht präsente Rolle in den neueren Filmen als Geliebte von Spock dann, glaube ich, sogar.
Ja. Das haben sie sich bislang gespart.
Als Spock-Liebende, ja. Ja, das ist auch ganz gut so.
Ja, total, weil es auch für die Serie einfach nicht, also auch in der Serie war das einfach nicht so. Ja, ist auch nicht so wichtig. Hier haben sie sich auf jeden Fall gespart. Sie ist Kadettin und kann sich später offenbar nicht mehr an Pike erinnern. Denn wenn das in der Originalserie drankommt, da ist nur Spock dran interessiert, Pike zu retten und Uhura nicht. Aber naja, also mit Kontinuität muss man hier nicht argumentieren. Wen wir noch kennenlernen, und das ist dann, glaube ich, auch der letzte Charakter, der auch hier offenbar in dieser Staffel sehr zentral ist, ist La'an Noonien Singh. Das Noonien Singh wird gar nicht so erklärt. Ja. Also das wird erstmal so hingenommen, sagt einem natürlich was, dass das vielleicht genetisch verbessert wurde. Auf jeden Fall eine Verwandte des Khan Noonien Singh vermutlich ist. Aber ja, von ihr erfahren wir in der Folge, das wird erst sehr häufig angeteasert, irgendwie 2-3 Mal, und dann am Ende wird es dann so ein bisschen erzählt. Sie wurde von den Gorn gefangen genommen und dort wohl jahrelang misshandelt vielleicht, also auf jeden Fall gefangen genommen, ihre Eltern wurden getötet und wurde dann ausgesetzt von den Gorn, um sie zu töten, warum auch immer.
Ja, sie war die letzte Überlebende und die Gorn haben das wohl so, dass sie dann den oder die letzte einfach dann zurückschicken ins All. Natürlich nicht irgendwie mit der Erwartung, dass sie überleben, aber sie geben sie halt zurück und verwenden sie dann nicht mehr. Und da wurde sie dann gefunden, gerettet, wie auch immer.
Von Una, genau. Daher kennen die sich. Ja, es wird so häufig erwähnt, dass es auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Nehme ich stark an für die ganze Staffel.
Bei der Schauspielerin war ich etwas verwirrt zu Anfang, weil sie mich sehr stark an die eine Schauspielerin aus The Expanse erinnert hat, eine Gürtlerin Drummer spielt. Genau, ja. Also hat für mich sehr viel Ähnlichkeit. Also entweder war es die Art und Weise, wie sie geschminkt waren, oder es ist doch irgendwie mehr Ähnlichkeit als ich. Also häufig sehe ich ja Ähnlichkeiten, wo gar nicht unbedingt welche vorhanden ist, aber es sah für mich aus wie ein und dieselbe Person, aber es ist nicht die gleiche Person.
Okay, du hast es nachgeholt. Ja, sehr gut. Ich bin davon ausgegangen, dass sie es ist tatsächlich, aber sie hat nämlich so eine harte Kinnpartie und dann halt noch angeflochtenes Haar, sehr eng anliegend. Also es passt irgendwie optisch.
Ja, und die Rolle ist auch sehr ähnlich. Also sie spielt jetzt hier bei Star Trek, spielt sie halt auch einen. Ist sie auch Sicherheitschefin oder wird es dann auf jeden Fall? Und hat ja auch gleich den richtigen Radar für, man muss die Schilde hochfahren und sowas. Und also sie ist ja schon ein sehr straighter Charakter, der gleich irgendwie handelt. Und ähnlich ist auch diese Rolle bei The Expanse angelegt. Aber sie ist es ja nicht.
Ja, dann das ist natürlich Pike, ist natürlich auch im Fokus. Er leidet noch unter Discovery, wie wir alle, mit Flashbacks immer mal wieder, und dass man dann ein bisschen abdriftet und denkt, ach scheiße, das hätte irgendwie eine gute Serie werden können, über das Wissen seines Todes. Und er sagt das auch gegenüber Spock und so, ich weiß, wie ich sterbe. Also, nee, das weißt du eigentlich nicht. Also, das sieht man auch nicht. Und du siehst dich ja auch später im Rollstuhl, das heißt, du siehst da überhaupt nicht deinen Tod. Sein Tod ist gar nicht bekannt. Sein Tod ist irgendwo auf der Welt, während er seine Freundin, wenn sie jung und schön sind, durch diese Talusianer, glaube ich, heißen sie. Irgendwann wird er da in einem hohen Alter glücklich sterben. Nachdem er viele Jahrzehnte in einem Rollstuhl gesteckt hat, leider. Und mit einem Blinkelicht ausgestattet wurde.
Ja, sehr, sehr technisch fortschrittlich.
ja, genau. Aber er spricht immer davon, dass er seinen Tod sieht und dass das jetzt auch noch Jahrzehnte entfernt ist. Das hat mich etwas irritiert und gleichzeitig auch, also er spricht das ja an. Er sagt halt, ja, okay, was macht das mit mir? Werde ich jetzt vorsichtiger? Werde ich unvorsichtiger und mehr Leute sterben um mich herum? Das fand ich dann doch eine interessante Frage, weil man könnte jetzt sagen, ja, du weißt, wenn du stirbst, jetzt kannst du voll rein ins Leben. Du weißt, dass du erst in 10 Jahren irgendwie drauf gehst. Du kannst nicht in jede gefährliche Mission stürzen. Aber er sagt halt, ja, okay, darunter könnten dann halt alle anderen um mich herum leiden. Ich werde wahrscheinlich nicht sterben, aber ja, meine Crew und Freunde würden dann darunter leiden. Das fand ich ganz gute Auflösung dieses Dilemmas halt. Du weißt, wie du stirbst, deswegen kannst du eigentlich machen, was du willst. Weil es ja auch ein festgeschriebenes Ende ist. Das wurde ja auch geklärt. Ja, genau. So haben wir jetzt irgendwie unsere Crew kennengelernt. Uns fehlt halt noch unser Chefingenieur. Was auch wiederum in TNG ja der Anfang ist, weil da gibt es ja auch ganz lange keinen Chefingenieur, bis dann irgendwie Geordi dann mal fix übernimmt von ein, zwei kurzen Chefingenieuren, die einfach mal ganz kurz aufgetaucht sind und dann wieder entlassen worden sind. Und dass die Crew nie ganz vollständig ist am Anfang einer Staffel. Mhm. Genau, irgendjemand noch vergessen? Nö. Dann zur Mission. Es geht los, sie fliegen los. Und kommen bei dem Planeten an, wo dann halt sie verschwunden sind beim Erstkontakt mit einer eigentlich warp-fähigen Spezies. Wenn sie ankommen, sind da aber nicht so viele Signale und die Technik ist auch sehr zurückgeblieben, wie sie feststellen. Da auch wieder ein kleines Kontinuitätsproblem, denn sie sagen, Plasmatechnologie, das ist auch Technologie des 21. Jahrhunderts, ist ja total zurückgeblieben. Wird aber auch gesagt, dass Romulaner auch Plasmatorpedos verwenden und dass sie eigentlich besser sind als Photonentorpedos oder zumindest energiestärker. Genauso wie Klingonen, glaube ich, auch, weil sie die Schilde stärker runterbringen und dafür aber sie kurz ihre Schilde deaktivieren müssen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist der Nachteil von Plasmatorpedos. Also das war jetzt auch nicht so störend. Also ich wollte es nur erwähnt haben.
Okay, ja, gut.
Seltsam ist ein bisschen, dass Una nur mit zwei anderen Personen auf diesem großen, doch recht groß scheinenden Schiff zu sein ist. Wird auch extra nochmal gesagt, nur mit zwei Astrowissenschaftlern. Ja, die müssen sie auf jeden Fall befreien und dazu müssen sie zur Außenmission. Auch hier haben wir Veränderungen. Sie werden nicht mehr chirurgisch, sondern genetisch verändert, das Aussehen. Und ganz cool ist, sie werden in Klamotten gebeamt.
Ja, sie starten in Uniform und die Verkleidung ist in den Musterpuffer geladen.
Ja.
Was ich noch ein bisschen komisch fand, ist, dass, also ist Spock gerade der erste Offizier?
Nein. Nee,
das ist die andere, die dann später Sicherheitschefin wird. La'an.
Genau, die ist jetzt der erste Offizier.
Also es werden Nummer 1 und Captain und, na gut, Wissenschaftsoffizier können wir unter den Tisch fallen lassen. Also zwei der wichtigsten Personen des Schiffes werden runtergebeamt. Das hat man später nicht mehr.
Das stimmt. Eigentlich wird das ganze Hauptpersonal, bis auf den Doktor, runtergebeamt. Auf die Ränge habe ich wieder nicht geachtet. Ich weiß auch nicht, wie es angezeigt wird bei den Uniformen.
Ach, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, beim Kommunikator sieht man es, glaube ich, weil Kadettin Uhura hatte auf jeden Fall einen anderen Kommunikator.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Oder Badge ist ja kein Kommunikator, aber ja.
Ich glaube, sonst sind auf den Kommunikatoren nur diese Zeichen für Sicherheit und Wissenschaft und was ist das noch, Kommandierende? Es müssten ja eigentlich Streifen an den Armen sein, oder?
Ja, genau. In der Zeit müsste das sein, ja.
Nächstes Mal nochmal drauf achten.
Ja, wo Kirk noch die Nähabteilung bemühen musste, um sich passende Outfits schneidern zu lassen, können sie nun jetzt hier direkt reingebeamt werden.
Ja, aber es ist ja auch in TNG ist es ja auch so, dass sie dann verkleidet da im Transporterraum ankommen. Ist ja immer so. Und da wird noch ein Spruch schon gleich auf der Transporterplattform gemacht, wie dumm doch irgendjemand aussieht oder dass man froh ist, dass man das nicht trägt. Ja, das kommt jetzt halt erst hinterher, wenn sie schon gebeamt sind. Mhm. Den Spruch macht's Bock. Ich habe keine Hosen an.
da gibt's auch nochmal eine Referenz mit, es muss immer eine Gasse sein. Ja, wo willst du sonst reingebeamt werden? Auf dem Marktplatz mitten rein oder muss ja schon was Abgeschiedenes sein. Und außerdem waren sie nicht in einer Gasse, sie waren in so einer Unterführung oder so. Das sagt der Pike.
Ja.
Das fand ich, eine witzige Anspielung, aber dann hätten sie doch gerne in einer Gasse sein dürfen.
Ja, okay. Die Anspielung habe ich nicht so sehr verstanden. Oder was er damit sagen wollte.
Ja, und dann haben sie irgendwie relativ wenig. Ach, dann gibt es noch einmal diesen Twist mit Spock kann nicht rein, weil er noch spezielles Gengut braucht, wie auch immer, damit seine Augen angepasst werden können. Mhm. Dadurch entsteht diese ganze Jagdsequenz. Ja, Uhura wird da ganz gut eingesetzt, nur hätte sie vielleicht vorher den Auftrag bekommen sollen, sich mit der Kultur zu beschäftigen. Also als Sprachoffizierin oder Kommunikationsoffizierin, dass man das so mitmacht. Ja, da wäre es netter gewesen, warum sie jetzt dieses Spiel kennt, Techball, und sich so in die Details da eingearbeitet hat, nachdem sie da im Grunde 10 Minuten in der Umlaufbahn sind und ja nichts von diesen Leuten wissen.
Ja, das ist an sich sehr merkwürdig, das stimmt. Also da muss sie ja doch dann irgendwie Funk abgefangen haben oder sonst irgendwas, woher soll sie es sonst wissen? Also nur von Oberfläche scannen und sowas kann das ja nicht. Nee. Kann man das ja eben nicht wissen. Und sie haben ja, das ist ja deutlich geworden, sie haben ja kein Team da gehabt, was da jetzt irgendwie infiltriert. Mhm. Also Una ist da ja scheinbar auch nur zufällig drauf aufmerksam geworden, glaube ich, oder?
Zumindest ja, genau. Hat
so gezeigt. Ja, also es hat ja eben keinen Erstkontakt schon, oder die Vorbereitung zum Erstkontakt hat ja eben nicht stattgefunden. Sonst hätten sie es ja gewusst, dass sie keinen Warp-Antrieb, sondern eine Warp-Bombe haben.
Ja. Ja, da hätte einfach nur ein 2 Zeile irgendwie gefehlt. Okay, ich werde mich jetzt in die Funkkanäle reinbringen und versuche, mehr rauszufinden. Und dann hätte sie ihr Knopf in Ohr gemacht und fertig.
Ja, ach, das hat mich da gar nicht so sehr gestört. Also ich fand das halt ganz witzig, dass sie halt gleich schaltet, dass da jetzt jemand ist, der irgendwie nicht aufs Schiff gehört und den halt so ins Gespräch verwickelt und ja sehr schnell schon irgendwie eine Basis findet, dass sie miteinander auskommen können. Mhm. Was ja auch, an sich ist es ja irgendwie so sehr unwahrscheinlich, dass sie sich verstehen. Zum einen, also der Universal-Translator musste ja dann auch irgendwie gerade ganz gut arbeiten. Ja, also dass das so ohne weiteres ganz schnell funktioniert.
Das ist ja schon merkwürdig. So, ist ja schon so schwierig, ein Gespräch in einem Fahrstuhl mit jemandem anzufangen, der aus derselben Kultur kommt und dieselbe Sprache spricht, aber. Sie verstehen sich dann so gut, dass er dann alle Abwehrmechanismen und auch vergisst, dass sie auf einem seltsamen Raumschiff sind oder auf einer Basis, ich weiß nicht, was er glaubt.
Ja, aber es ist, also dieser Turbolift ist es ja dann
so heißt es.
Vielleicht, weil das so viel Ähnlichkeit hat mit dem auf seinem Planeten. Es ist sowieso sehr viel, sehr ähnlich auf seinem Planeten.
Ja.
Denn nachdem dann ich will die ganze Zeit Kirk sagen. Spike, nicht Spike, Pike.
Der war hier.
Pike und Spock und La'an, nachdem die da durch sind, durch die Sicherheitskontrollen, müssen sie ja auch Aufzug fahren. Und entweder ist es, als sie runterfahren oder als sie dann rauffahren, ist da an der Seite so ein Telefonsymbol. Wo ich mich.
Ach so, okay.
Ja, da ist halt auch so eine Schalttafel und da ist halt so ein großer Telefonhörer abgebildet. Wo ich mir dachte, ja, also entweder haben sie jetzt einfach nur ein Symbol daran gehauen und das soll irgendwas anderes heißen, aber es ist halt eindeutig ein Telefonhörer. Und das ist halt schon merkwürdig, weil so Details würde ich mir doch sehr anders vorstellen, dass die sich entwickelt haben. Oder dass man das zumindest dann anders darstellen würde und nicht wie ein Telefonhörer.
Mhm.
Also weil halt die Möglichkeiten ja unglaublich groß sind, das anders darzustellen. Also warum ist dann da nicht irgendwie eine Schrift, wo dann Telefon steht oder ein sehr anderes Symbol, was man nicht gerade so eindeutig als, ja, also ich sehe das jetzt hier gerade auf meinem Telefon, ist halt genau dieses Symbol für das Gespräch annehmen.
Mhm. Ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber ja, wäre sehr viel schöner gewesen, wenn da es wurde sich eh in die Kulisse jetzt nicht viel Mühe gegeben. Ich meine, sie sind in diesem Betonbau, da ist dann diese Ampel quasi. Und ansonsten ist ja nichts. Also man sieht so ein bisschen diesen Vorplatz, der auch überall sein könnte. Und dann haben sie von den Klamotten irgendwie 60er Jahre Sachen mehr oder weniger an.
Ist vielleicht auch eine Referenz auf alte Folgen, weil da haben sie sich auch nie viel Mühe gegeben.
Ja, das stimmt. Da waren sie dann in der Westernstadt und
Ja, da waren das dann auch immer irgendwelche Betonbauten, wo sie dann davor rumliefen oder reingelassen werden wollten, wo irgendwie Menschen noch hingestellt wurden, die dann irgendwas gemacht haben oder rechts und links dran vorbeigelaufen sind. Aber das sah schon immer bekackt aus. Also ist jetzt nicht so viel anders.
Ja, okay, es soll ja dann auch letztlich irgendwie eine Parabel auf unsere Welt sein. Auch die Nachrichten sehen genauso aus mit so einer Bauchbinde, wo was durchläuft. Und womit sie sich auch keine Mühe gegeben haben, ist dann letztlich die Befreiung. Denn offensichtlich können sie einfach die Tür aufmachen. Hinter einer dieser drei Türen. Ich dachte, da wird noch ein Rätsel aufgemacht. Mit welche Tür ist es? Wir können nur eine öffnen.
Eins, zwei oder drei. Ja.
Aber nein, und sie zeigt auch, hinter dieser Tür ist es. Und es wirkt so, als wenn sie auf nur eine Tür zeigen würde, aber da sind halt drei Türen direkt nebeneinander und die sind da auf jeden Fall ein bisschen lediert, aber können sie finden. Spock kann sich nicht so richtig, Spocks Körper wehrt sich gegen diese Gentransformation, dadurch werden sie entdeckt und wir kriegen noch einen kurzen Kampf. Auf den Kampf habe ich jetzt nicht gut geachtet tatsächlich, ob die Doppelfaust angewendet wurde.
Habe ich auch nicht gesehen. Also La'an springt da, glaube ich, ein bisschen rum.
Una wirkt jemanden sehr energetisch auf jeden Fall, wo ich gedacht hatte, sie wird so von Spike gestützt und hat einen gebrochenen Fuß irgendwie und ist eigentlich schwer lidiert, aber wirkt dann sehr effektiv einen der Wachmänner oder so, obwohl sie auch weiter hinten stand. Spock steht ja dann in der Mitte und die Geografie des Kampfes ist eher nicht sehr realistisch, aber ist auch egal. Dafür musste halt jetzt nochmal kurz eine Kampfszene machen und sie wurden entdeckt. Im Fahrstuhl diskutieren sie dann, wie wir schon gesagt haben, das größte Geheimnis der Föderation jemals vor den Leuten und stellt sich raus, Discovery ist schuld an allem. Sie konnten dadurch das lernen, durch Beobachten. Das fand ich jetzt auch einen recht weiten Sprung, sage ich mal, aber gut, wird uns erzählt, ist so.
Ja, also dadurch, dass sie da die Warp-Spuren gesehen haben oder so?
Ja.
Oder also, dass da halt viele Schiffe aktiv waren, hin und her geflogen sind und aufgrund dessen haben sie dann Materie-Antimaterie-Reaktoren entwickelt. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also, naja.
Ja, also über vieles geht diese Folge ja recht schnell hinweg einfach. Sie springt, also die ganze Story ist eigentlich nicht Schwerpunkt dieser Folge. Die wird total schnell abgearbeitet, die Story. Das sind im Grunde 4-5 Punkte, die gemacht werden, die auch keine große Komplikationen haben. Es soll uns halt die Charaktere vorstellen in einer Situation und nochmal den aktuellen Themenbezug herstellen. Und das ist ja dann das Ende der Folge, das ist ja sehr extrem. Da wird eine kurze Clipshow zusammengestellt von Pike, die unsere Jetztzeit zeigt mit bis zum Dritten Weltkrieg oder inklusive Dritten Weltkrieg. Ja, was so ein bisschen ist ja ein Mission Statement quasi dieser Staffel. So, wir wollen Charaktere in den Vordergrund stellen, klassische Stories haben, die irgendeinen Bezug zur Jetztzeit haben. So klassisches Star Trek einfach. Da ging es ja dann auch immer, die eine Seite hat ein schwarzes Gesicht und die andere hat auf der anderen Seite ein schwarzes Gesicht und das ist Rassismus. Warum verstehen sich die Leute denn nicht? Das haben wir vor Jahrhunderten überwunden. Das ist ja sehr TOS-ig. Da ist ja jede Folge im Grunde, oder viele Folgen sind eine Anspielung dann auf unsere Jetztzeit als Lehrstück. Und hier haben wir das Lehrstück. Der Zweite Bürgerkrieg in den USA wurde erwähnt. Ein sehr aktuelles Thema. Ja, haben sie dann halt vor 6 Monaten schon mal besprochen. Das passt insofern gut in die Zeit.
Ja. Ja, Sie haben es ja gesagt, erst hieß es Zweiter Bürgerkrieg, dann hieß es Eugenische Kriege und dann war es der Dritte Weltkrieg. Ja. Ja. Und die Bilder, die Sie da gezeigt haben, das war ja schon sehr, das haben wir ja so noch, glaube ich, gar nicht gesehen, wie viel Zerstörung das überhaupt gebracht hat. Also man hat es ja nur mal eigentlich ein bisschen in erster Kontakt gesehen, dass, dass halt diese Basis, von der die, was ist es, Phoenix abgeschossen wird, was ja auch ein ehemaliger Atomsilo ist, das ist da ja sehr, sehr ländlich, sehr weit abgeschieden. Keine Ahnung, ist das in Kanada oder sowas?
Alaska oder so.
Vielleicht auch das. Also es ist auf jeden Fall nicht gerade Zivilisation. Die zeigen sie uns halt nicht. Aber da jetzt in den Sequenzen zeigen sie uns ja schon, dass da Hauptstädte bombardiert werden. Ja, dass da einfach nicht mehr so viel gerade da ist. Nicht mehr so viel heile Zivilisation.
Ja. Obwohl wir all diese Bilder schon mal gesehen haben, denn das sind die Visionen, die die KI auch gezeigt hat und Picard. Die kommen aus Discovery und Picard. Ja, haben wir alle schon mal gesehen. Wurden da einfach wiederverwertet. Was die Romulaner verrückt gemacht hat. Und sie deswegen Data hassen. Irgendwie sowas war die Geschichte bei Picard. Staffel 1.
Okay, ja.
Da haben sie ja dieses Artefakt. Ist auch egal. Kann man alles vergessen, muss man nicht. Die Bilder haben wir alle gesehen, das ist überhaupt eine sehr große Clipshow gewesen. Also entweder sind es aktuelle Fernsehbilder oder Sachen von Picard und Discovery. Mhm. Auch wenn sie die Jetzt-Welt zeigen quasi, sind das dann halt alles Bilder von Picard, die man gesehen hat. Das ist dann hauptsächlich San Francisco und die Sternflottenbasis. Ja. Pike arbeitet sein Trauma auch nochmal ganz kurz in dieser öffentlichen Diskussion auf und sagt, ich hatte neulich eine Erfahrung und da dachte ich mir, was interessiert denn das jetzt, dieses fremde Volk? Und ein Freund sagte zu mir, wie geht es dir? Und da habe ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt realistisch ist es nicht, dass das nun die Ansprache war, weil es viel zu sehr auf ihn und auf seine persönliche Situation bezogen war. Die ja gar nicht nachvollziehen können. Hat ja auch nicht ganz funktioniert, seine erste Ansprache. Er musste dann nochmal nachlegen. Und das war auch ein bisschen komisch, dieses Jahr. Okay, wir machen erst eine Ansprache bei der einen Regierung und dann machen wir nochmal kurze Zwischensequenz im Besprechungsraum, besprechen sich und dann beamt er nochmal runter. Das war irgendwie, hatte ich das Gefühl, das war eine Doppelung drin.
Ach so, ja, bei dem einen war er irgendwie noch nicht so ganz, eben noch nicht ganz durchgedrungen. Und dann unterhält er sich ja nochmal mit La'an und hat da dann nochmal eine andere Sicht dann auf die Dinge. Wo, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was ihn da jetzt genau nochmal umgestimmt hat oder was ihm da jetzt nochmal die Erkenntnis gebracht hat. Aber ja, La'an hat da irgendwie nochmal dafür gesorgt, dass er die Dinge nochmal anders betrachtet. Und dann konnte er eben nochmal runter und dann zeigt er die Bilder, glaube ich, erst, oder?
Ja, genau.
Ja. Fand ich da ein bisschen komisch, dass dann die Bewohner des Planeten dann schon gleich so ergriffen waren davon. Also die kennen ja die Erde überhaupt nicht und ja. Da ist mit einmal ein riesiges anderes Schiff, was die seinerseits die Fähigkeit hätte, wahrscheinlich die ganze Oberfläche platt zu machen. Und die sind dann so ganz ergriffen von, oh, die hatten auch mal eine schwere Zeit. Ja, pff, mir doch egal. Andere Schiff, verpisst euch, eure Probleme, bleibt mal weg damit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt mit einmal uns dann irgendwie ändern.
Ja, und vor allen Dingen, also dann sagt er ja auch noch, ja, das ist hier unser, der jetzt hole ich den großen Stock raus und dann kommt die Enterprise und man denkt sich so, die ist total fitzlich klein, auch im Vergleich zu, sie ist ja kleiner als diese Stadt, das ist jetzt nicht der Todesstern. Also so, wenn sie was demonstriert hätten, irgendwas abgeschossen hätten, den Mond abgeschossen hätten, mal eben schnell, dann hätte ich das verstanden. Aber so, ja toll, du hast jetzt dein Auto uns gezeigt, das ist zwar groß, aber wir haben Städte und Gebäude, die sind größer. Oder Plätze, Parke, keine Ahnung. Auch Millionen mehr Waffen.
Ja, das ist halt auch irgendwie merkwürdig, dass halt zwar die ganze Zeit von dieser Bombe gesprochen wird, aber man sieht halt sonst nichts weiter. Also wenn die in so einem extremen Konflikt sind, dann hätte ich auch erwartet, dass sie schon sehr hochgerüstet sind auf beiden Seiten. Aber davon sieht man ja auch überhaupt nichts.
Dieser ganze Konflikt ist total unklar. Es wird halt gesagt, Regierung gegen Revolutionäre, die ja anscheinend aber aus der eigenen Bevölkerung kommen. Also wie es halt so Revolutionäre so machen. Das ist halt keine zwei Länder, die sich da bekriegen, sondern irgendwie IAA und Großbritannien scheinen sich da zu bekriegen. Ja, das ist alles sehr seltsam. Auch die Bilder, die man sieht, sind ja dann auch wieder Bilder aus unserer Zeit und oder ja, aus dem späten 20. Jahrhundert. Das fand ich alles nicht so klar, dieser Konflikt, worum es da überhaupt geht. War einfach nur, ja, Regierung will regieren und Revolutionäre wollen revolutionieren. Worum geht es denn? Werden da Leute unterdrückt? Gibt es Camps? Sind das Faschisten? Auch Pike interessant, sich dafür nicht zu interessieren, was dieser Konflikt eigentlich ist. Ist das jetzt hier, ist diese Frau Hitler oder hat sie eigentlich irgendwie gute Ansichten? Man muss sich mal vorstellen, da kommt jemand in den Zweiten Weltkrieg und sagt dann, ja, man muss das auch mal miteinander bereden und klären. Wer weiß, was für Grausamkeiten in den letzten 100 Jahren passiert sind. Vergesst es und werdet Teil unserer Föderation. Vielleicht ist der Konflikt dann doch tiefgreifender, als dass man ihn einfach so mit ein paar Diskussionen erledigen könnte. Aber das will uns die Folge halt nicht erzählen. Die wollen uns von diesem Konflikt auch nichts erzählen. Das ist egal, das ist nur Beiwerk, damit Pike sein Trauma überwinden kann und wieder zurück ins Abenteuer gehen kann. Ja.
Ja, und so ein, zwei coole Momente haben kann. Ja, einmal genau. Sich da rein zu beamen. Hi.
Ja, das hat auch funktioniert. Also das hat, also mir, ich habe gelacht.
Ja, ich schon nicht mehr, weil es schon im Trailer vorkam.
Ja, den hatte ich mir nicht mehr, lange Zeit nicht mehr angeguckt. Ja, es sind auch alles durchgängig sympathische Schauspieler, die ihren Job soweit sehr gut gemacht haben, soweit sie ihn jetzt irgendwie zeigen konnten. Mhm. Das war ja in Discovery jetzt auch nicht immer so, dass alle Charaktere gleich so gepasst haben.
Ja.
Und bei Picard sowieso nicht. Genau, und damit ist die Folge dann auch irgendwie schon zu Ende. Ach nee, es wird noch ein Teaser aufgelöst, nämlich Kirk ist ja auch auf der Enterprise. Und der ist jetzt, kommt jetzt demnächst und dann am Ende der Folge kommt er und wird uns gezeigt und präsentiert und es ist halt Ralph Kirk, der Bruder von, ist nicht Ralph, aber ich weiß gar nicht, seinen Vornamen vergessen, Sam Kirk, genau, ich glaube, Sam ist es.
Ja,
Der Bruder von James Tiberius Kirk.
Ich wusste nicht, dass der einen Bruder hat.
Doch, den haben sie in einer Folge eingeführt und das ist Shatner mit einem Bart einfach. gewesen. Und der ist dann gestorben. Und dann, also sie mussten halt irgendwie zeigen, dass das jetzt ganz schlimm ist und er trauert. Und dann haben sie halt, damit man weiß, dass es ein Bruder ist, haben sie einfach Shatner ein Bart aufgeklebt und ihn da tot hingelegt. Und das ist halt sein Bruder gewesen. Wird nie wieder erwähnt. Ist auch vollkommen egal. Anders als Picard und sein Bruder, die ja irgendwie noch eine Funktion haben. In mehreren Folgen. Ja, und deswegen ist es halt so ein Gag einfach. Er hat auch diesen sehr blöden Bart.
Okay, gut.
Genau. Ich hoffe, er ist jetzt nicht Bestandteil dieser Crew, denn er passte da jetzt irgendwie nicht so richtig rein und.
Naja, das hat schon gepasst insofern, dass er halt der Neue ist, der halt so ein bisschen zu spät dazukommt und sich jetzt dann halt irgendwie einfügen muss. Und er ist halt so ein bisschen over. Ist halt, ja, ist so ein bisschen drüber einfach in seinem Verhalten. Also von daher passt das schon noch.
Das kann sein. Mhm. Wie fandest du die Folge?
Ja, sie war unterhaltend. Also es waren jetzt nicht Riesensachen, die mich gestört haben. Ja, es war halt so ein klassisches Star Trek, was man so weggucken kann.
Mhm.
Also die Folge war in sich geschlossen. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es schon irgendwie ein großer Vorbau gemacht wurde für die nächsten Folgen. Da kann jetzt alles kommen. Man weiß noch aus dem Intro vielleicht, dass wir irgendwie doch auf 5-Jahres-Missionen gehen, weil das sagt er auch. Dass 5 Jahre unterwegs ist, viele Lichtjahre entfernt.
Neue Welten, neue Zivilisationen.
Ja. Ja. Und das muss jetzt dann ja dann doch irgendwie kommen, weil sonst sollten sie es nicht erzählen.
Ja. Tatsächlich eine gute Folge, über die man nicht jetzt allzu intensiv nachdenken sollte, was den Plot angeht. Die Charaktere waren alle gut vorgestellt. Ein bisschen viel Pathos am Ende, ein bisschen viel Rede. Und dafür war die Rede nicht gut genug. Also das war, dann geht es ja dann auch noch, weiter. Das ist ja dann nicht beendet einfach mit der Rede, mit der zweiten Rede dann schon, sondern es wird dann auch nochmal erwähnt, der Dritte Weltkrieg und hier die Pflanzen kamen von der Erde und konnten dann nicht wieder zurückgebracht werden und dann haben wir das hier angepflanzt und ist das nicht ein Zeichen von Hoffnung? Ja, das war mir am Ende zu viel Pathos.
Das habe ich auch nicht verstanden. Warum ist das ein Zeichen von Hoffnung? Das ist ja also, okay, man kann jetzt auch Sachen im All anbauen. Ja, schön. Aber scheint auch nicht zu funktionieren, weil das sieht man später, glaube ich, nicht wieder.
Nee, es ist sogar in Discovery, wenn sie in die Zukunft springen, sind sie ja, oh, ein Wald im Weltraum. Das haben wir noch nie gesehen. Ja, doch, eigentlich, also ihr erzählt gerade schon, dass das so, dass das jetzt auch in eurer Gegenwart da ist und dass das auch die erste Raumbasis ist, die alle, die jeder kennen sollte.
Ja, ja, so ein bisschen blöden Spruch fand ich noch, als es dann das mit der ersten Direktive, beziehungsweise die oberste Direktive, das wird sich nicht durchsetzen. Das war so ein erwartbarer Spruch. Das war ein bisschen, schwach.
Ja. Ja, es gab hier und da auch Sachen. Also auch La'an hat diese reingedrückte Backstory, dass sie immer so immer wieder einfach aufkam und nicht sich natürlich entwickelt hat in einem Gespräch oder in Erfahrungen, sondern es wurde immer mehr angeteased. Das hat nicht so gut funktioniert. Da wäre ihr Nachname interessanter gewesen. Also das hat mich dann mehr interessiert eigentlich.
Ja, das wird bestimmt noch kommen.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Also sie können jetzt nicht einfach so einen Charakter irgendwie so benennen und dann dazu nichts irgendwie machen. Aber tatsächlich trotzdem eine sehr gut funktionierende Folge. Ich bin auf die weiteren Charaktere gespannt. Uns fehlt ja noch der Chefingenieur, der Dr. Menga, war ganz interessant, auch wenn er so ein bisschen klischeehaft war. Ah, da wirkte Pike so weißer Ritterartig mit dem, er hat mir Kenia gezeigt. Und dieser Spruch, den haben uns die Kenianer, die weisen Kenianer hinterlassen mit dem großen mit dem Elefanten, die das Gras zertrampeln.
Ja.
Und da muss er nochmal die Herkunft erwähnen und dachte ich, ist doch egal. Das sagt ihnen ja auch nichts.
Nee, was sind die Elefanten überhaupt? Hä? Was ist das jetzt?
Genau. Was soll die Scheiße? Das ist
krass. Krass? Hä?
Ja, und ich habe ihm Montana gezeigt. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war mir alles zu seltsam. Ja, paar unrunde Sachen, aber total verzeihbar, weil sympathische Charaktere, eine wegguckbare Story, die jetzt nie richtig blöd wurde. Und das Schiff ist auch ganz cool. Auch von innen, die Sets, die haben wir ja schon gesehen. Mit dem shiny Boden fand ich ganz cool. Hat alles gepasst. Ich freue mich auf, nicht nächste Woche leider, sondern übernächste Woche, wenn dann zwei Episoden da sind, also die wir schon gesehen haben, und dann eine weitere.
Ah, okay, gut.
Ja.
Ja, freuen wir uns. Ja, ich mich auch.
Das hört man richtig.
Hurra.
Toll, toll, alles klar.
Ich hab's doch gesagt.
Alles klar. Dann hören wir uns dann vermutlich dann doch nächste Woche, ehe ich das fertig geschnitten habe. Und ja, irgendjemand muss sich dann um ein Abonnement bei diesem Dienst kümmern, wo immer es auch ist. Also muss ja nicht beide bezahlen.
Ja, stellt uns das zur Verfügung, liebe HörerInnen, damit wir das weiter so schön besprechen können.
Ja, gebt uns Geld. Einfach, wenn ihr uns auf der Straße seht, einfach mal einen Fünfer in die Hand drücken.
Ja, sehr gerne.
Alles klar. Tschüss, Achim.
Ja, auf Wiederhören. Dominik.
Danke. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen, ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast@gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.